Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Also ich glaube, Versorgungssicherheit kann man vergleichen mit einer Lebensversicherung. Man beklagt sich darüber, dass das Geld kostet. Aber wenn man sie braucht, dann ist man sehr froh, dass man sie hat. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir neben Öl und Gas, Wasserstoff und auch Strom haben. Und das Öl und Gas, was wir noch brauchen, und den Wasserstoff, den wir brauchen werden, eben nicht nur aus einer Quelle bekommen.
Minister Lies hat da ein schönes Wort geprägt mit Deutschlandgeschwindigkeit. Ich wünsche mir, dass das nicht nur bei LNG-Terminals so funktioniert. Es ist super, dass es das so funktioniert. Vielleicht schaffen wir es ja auch, diese Deutschlandgeschwindigkeit auf andere Dinge auszudehnen.
Dann fahren die dann mit ihren Tieflader-LKWs vorbei und mit den Treckern und was nicht alles hier rumfährt. Und dass jetzt tausende Windräder da draußen stehen, wo die Leute wegen der Natur kommen, ist für alle auch nicht unbedingt so toll, ne?
Ich lebe und arbeite an der Nordseeküste. Wir haben hier viel plattes Land, wir haben Strände, Deiche, viele grüne Wiesen, Kühe. Das macht uns bei den Urlaubern sehr beliebt. Aber es verändert sich etwas. Zwei Entwicklungen rücken die Nordseeküste gerade in ein ganz anderes Licht. Zum einen ist das die forcierte Energiewende, vor allem mit dem massiven Ausbau der Windenergie. Und zum anderen ist das der Krieg in der Ukraine mit all seinen Auswirkungen für die Energieversorgung. Man kann eigentlich auch sagen, an der Nordseeküste ist gerade sehr kompakt zu beobachten, wie Deutschland sich künftig mit Energie versorgen will.
Allein aus erneuerbaren Energien kann Deutschland sich nicht versorgen. Experten gehen davon aus, dass das vielleicht in 10 Jahren der Fall sein kann. Und auch nur, wenn bis dahin zügig ausgebaut wird. Also mehr Produktion von grünem Wasserstoff, mehr Solarenergie auf die Dächer, viel mehr Windräder an Land und auf See. Vor allem auf See. Dort kann besonders viel Wind geerntet werden. Die Berliner Ampelkoalition will den Ausbau der Offshore-Windenergie massiv beschleunigen. Bis 2045 soll sich die dort gewonnene Leistung knapp verzehnfachen. Die Offshore-Branche hält das für machbar, spricht von Milliardeninvestitionen und sieht darin Chancen für die Nordseeküste, die ja praktisch Sprungbrett ist für die Windparks auf See.
Für den Übergang, so betont die Bundesregierung, muss Deutschland weiter auf fossile Energie setzen, vor allem auf Gas. Um jedoch die Abhängigkeit von russischem Erdgas zu reduzieren, wird nun in Windeseile eine Infrastruktur zum Import des Rohstoffs aus anderen Ländern aufgebaut, per Schiff und in verdichteter Form. Flüssigerdgas, LNG also. In Wilhelmshaven entsteht gerade das erste deutsche LNG-Terminal. Es soll noch in diesem Winter in Betrieb gehen. Es wird ein 300 Meter langes schwimmendes Terminal sein, ein monumentaler Koloss, keinen Kilometer vom nächsten Badestrand.
Die Suche nach der Energie in Krisenzeiten, die Nordseeküste im Umbruch. Das ist das Thema des heutigen Wochenendjournals. Am Mikrofon begrüßen Sie Vanja Budde
und Imke Oltmanns. Meine Reise zu einem Offshore-Windpark beginnt in Emden, am Fähranleger zur Insel Borkum. Gut gelaunte Familien ziehen mit ihren Rollkoffern Richtung Urlaub. Ich bin vor allem gespannt. Der Weg mit der Fähre nach Borkum ist für mich nur der erste Schritt. Morgen fahre ich mit raus zum Windpark Rifgard. Ich lebe hier an der Nordseeküste, aber die Offshore-Parks sind so weit draußen, dass man sie vom Land aus nicht sehen kann. Dabei interessiert mich sehr, was da eigentlich passiert. Da entsteht ja ein Teil unseres Stroms und künftig noch viel mehr davon. Der Ausbau der offshore erzeugten Energie ist einer der großen Bausteine der Energiewende. Die Leistung soll sich bis 2045 knapp verzehnfachen. Von jetzt rund 7 auf 70 Gigawatt. Damit könnte man dann jährlich den Stromverbrauch von 68 Millionen Haushalten decken. Also rein rechnerisch, so sagt es der Bundesverband der Offshore-Windparkbetreiber. Und spricht auch von einer Riesenherausforderung für die Branche. Die Fahrt durchs Wattenmeer dauert etwa eine Stunde. Borkum ist die westlichste der ostfriesischen Inseln und eines der Sprungbretter der Offshore-Industrie zu ihren Anlagen. Insgesamt stehen aktuell etwa 1500 Windräder in der deutschen Nordsee und Ostsee. Nach der Ankunft sind es noch ein paar Schritte zum sogenannten Schutzhafen. Früher war hier mal die Marine stationiert, heute hat sich die Offshore-Industrie hier angesiedelt. Man sieht jede Menge Büros, viele Lagerhallen, Schiffe und sehr moderne Unterkünfte. Morgen früh geht's von hier aus weiter. 7 Uhr morgens, wir sind schon unterwegs, die Nacht war ziemlich kurz. Es geht etwa 15 Kilometer weit raus auf der Nordsee zum Windpark. Rifgard ist verhältnismäßig nah an der Küste, andere Parks sind da deutlich weiter weg. Die Firma Omexom nimmt mich mit raus, sie wartet und betreibt Windparks. Für diese Tour musste ich übrigens extra an einer Sicherheitseinweisung teilnehmen, inklusive Test mit Fragen, ob ich auch aufgepasst habe. Beispiel: Wie viel Kilo darf ich inklusive Sicherheitsausrüstung auf die Waage bringen? Antwort: 135, also kein Problem. Der bestandene Test gilt nur für diese Fahrt. Vom Schiff auf eine Anlage umsteigen darf ich trotzdem nicht.
Okay. MCC, MCS Pampero.
Wir sind an Bord der Pampero und ich besuche erstmal Kapitän Sean Harley auf der Brücke. Der bittet gerade per Funk darum, in den Park reinfahren zu dürfen. Harley ist übrigens Ire, ein ruhiger Mann in blauem Pulli und dunkler Hose.
So who did you ask for permission? Who was that?
That was a Marine Coordination Center.
Ohne die Erlaubnis einer Art Leitwarte an Land darf niemand in die Parks hineinfahren, erklärt der Kapitän, nicht einmal er. Dabei ist Harley hier praktisch täglich unterwegs und bringt Techniker raus zu den Anlagen. Auch sonst darf niemand in die Windparks hinein, kein Fischer und kein Segelboot. Was zumindest mal bei den Fischern für Unmut sorgt. Sie befürchten, dass ihre Fanggründe mit dem massiven Ausbau der Offshore-Parks vor der Küste immer kleiner werden.
And all other ships, sailing vessels, fishing vessels, they're all supposed to stay outside the area.
Nach etwa einer Stunde haben wir den Windpark Rifgard erreicht. Kapitän Harley lässt das Schiff in respektvoller Entfernung von der nächsten Anlage im Leerlauf auf den Wellen dümpeln. In der Morgensonne erheben sich die weißen Windräder vor uns aus dem grauen Meer. Der Park ist sehr symmetrisch aufgebaut. 30 Anlagen stehen hier akkurat in 3 gleich langen Reihen. Die Nordsee ist hier etwa 20 Meter tief. Vom Meeresboden bis ganz oben misst so eine Anlage knappe 100 Meter, erzählt mir Daniel Gut. Er ist Windenergieanlagentechniker bei Omexom und er begleitet mich auf dieser Fahrt, weil er jahrelang auf den Anlagen im Einsatz war. Wir sind mit dem Schiff nah genug am ersten Windrad dran, sodass ich an der Seite eine Leiter erkennen kann und eine kleine Plattform. Die sind für die Techniker, wenn sie von den Schiffen mit einem beherzten Schritt auf die Anlage übersteigen. Wenn die Windräder nicht ordentlich laufen und repariert werden müssen zum Beispiel. Lässt der Wellengang es zu, kommen die Techniker mit dem Schiff, so wie wir heute. Sind die Wellen dafür aber zu hoch, werden sie mit dem Hubschrauber hingeflogen und abgewinscht. So lautet der Fachbegriff für das Hinablassen an einem Seil aus der Luft.
Sie gehen ja auch rein in die Windanlage, ne? Vielleicht wollen Sie einmal schildern, was da drin ist. Also gibt es ein Klo, gibt es eine gute Stube, eine Kaffeemaschine? Können Sie mal erzählen, was da drin ist?
Also eine Kaffeemaschine, eine Kaffeeküche haben wir tatsächlich nicht in der Windkraftanlage. Dann gibt es mobile Toiletten tatsächlich auf der Anlage. Das muss ja auch vorhanden sein. Man muss gar nicht unbedingt hochklettern den ganzen Turm. Man hat da eine Fahranlage, die man nutzen kann, sodass man hochfahren kann.
Im Winter nehme ich an, ziemlich kalt, weil Heizung wird es ja nicht geben.
Im Winter ist es ziemlich kalt, ja. Eine Heizung hat man da drin natürlich nicht. Aber wenn die Windkraftanlage in Produktion vorher war, dann ist sie auf jeden Fall aufgewärmt und lässt sich dann aushalten, ja.
Haben Sie denn auch mal vielleicht so ein Erlebnis, das Sie mal so schildern können, das Sie so hatten, wenn Sie da hochgeklettert sind? Also sei es, dass es mal gefährlich war oder dass was Besonderes Schönes passiert ist oder so. Können Sie das mal so vielleicht teilen, wenn Sie mal nachdenken?
Also man hatte natürlich auch mal in der Vergangenheit dann grenzwertige Überstiege. Wenn das Wetter dann die Wellenbewegung stärker ist, dann hat man da auch relativ viel Schiffsbewegung bei dem Überstieg. Das Abwinschen auf die Anlagen, das war natürlich gerade, wenn man das die ersten Male macht, auch was ganz Besonderes und auch Aufregendes. Da hatte man dann doch ordentlich Herzrasen auch, bevor es dann das erste Mal aus dem Helikopter rausging. Und wunderschön finde ich zumindest immer wieder auch sind, wenn man dann mal Sonnenauf- oder Untergänge hat. Man fährt ja auch früh raus, hat man auch oft mal den Sonnenaufgang. Das sieht dann schon manchmal sehr imposant aus.
Eine Stunde später sind wir wieder zurück im Borkumer Schutzhafen. Mir wird langsam klar, was da draußen in den nächsten Jahren passieren wird. Großbaustelle Nordsee. Der Bundesverband der Offshore-Windparkbetreiber geht davon aus, dass die 70 Gigawatt Leistung bis 2045 zu schaffen sind. Investitionsvolumen 150 Milliarden Euro. Das bedeutet natürlich auch eine große Konjunkturchance für die Menschen hier an der Küste. Obwohl die Fischer hier das sicherlich anders sehen. Vanja und ich stehen auf einer abgesperrten Baustelle auf der Insel Norderney mit Helm, Warnweste und Sicherheitsschuhen. Wir wollen uns hier ansehen, wie all die Energie, die in den Windparks auf dem Meer erzeugt wird, überhaupt an Land kommt. Mit ein paar Baggern ist das ja nicht getan. Die Windanlagen stehen weit draußen und die Leitungen für den Strom müssen durch Nordsee und Wattenmeer bis an die Küste verlegt werden. Und dann sind da noch die ostfriesischen Inseln im Weg. Die liegen wie eine Kette vor der Küste. Deswegen sind wir auch auf Norderney. Die meisten der bisher verlegten Stromleitungen verlaufen unterirdisch durch diese Insel. Zwischen den Inseln durch ist übrigens keine Option, das haben wir schon gelernt. Die Strömung ist hier einfach zu stark. Wegen des gewaltigen Tidenhubs, dem Unterschied also zwischen Ebbe und Flut, ist das Wattenmeer ständig in Bewegung. Und das heißt, die Stromkabel könnten nicht ruhig auf dem Meeresboden liegen bleiben. Die Baustelle, auf der wir stehen, gehört zu TenneT. Das Unternehmen baut und betreibt solche Leitungen.
Ist es das?
Ja, das ist das Kabel.
Das ist das Kabel.
Und dieses Leerrohr ist, wie gesagt, die Unterbohrung, die stattgefunden hat.
Noch bevor wir uns richtig umsehen können, entsteht plötzlich Bewegung auf der Baustelle. Alles läuft zur Baugrube ein paar Meter weiter, wir auch. Die TenneT-Leute zücken ihre Handys und machen Fotos. Projektleiter Daniel Birkenstock atmet tief durch vor Erleichterung.
Da kommt gerade nämlich das Kabel raus, was wir gerade jetzt durch die Horizontalbohrung vom Strand aus einziehen.
Hier kommt das Kabel raus, das jetzt durch Norderney durchgebohrt wurde, von der Nordsee aus.
Also wir haben von Norderney, von der Mitte der Insel, letztendlich eine Bohrung ins Wattenmeer gebaut und eine Bohrung Richtung See. Und haben jetzt das Kabel praktisch von der Seeseite her eingezogen. Das Kabel von der Wattseite ist schon hier.
Da gehen wir jetzt mal hin.
Das genau. Genau, das ist das Kabel. Man sieht ja, dass das Rohr ist deutlich dicker als das Kabel, was durchgeht. Das braucht man aber, um die Zugkräfte entsprechend überhaupt unter Kontrolle behalten zu können.
Über eine Winde läuft ein Stahlseil und das zieht ein Kabel aus einem leeren Rohr ans Tageslicht. Das angestrengte Knirschen sagt einem schon, dass hier ganz schöne Kräfte am Werk sind. Dolvin 6 nennt man diese Leitung. Es ist ein sogenanntes Offshore-Netz-Anschlusssystem, so heißt das jedenfalls im Fachjargon. Die Leitung ist 90 Kilometer lang und 900 Megawatt stark. Wenn das System fertig ist, wird es Strom aus mehreren Windparks an Land bringen. Das Kabel verläuft 45 Kilometer durch die See und dann nochmal 45 Kilometer über Land. Endpunkt ist die Konverterstation in Emden. Nächstes Jahr soll diese Leitung in Betrieb gehen. Der Leitungsbau durch die Nordsee ist ein teures Unterfangen. TenneT gibt die Kosten allein für das Bauprojekt Dolvin 6 mit knapp 1 Milliarde Euro an.
Wo fahren wir jetzt hin, Herr Birkenstock? Man hört gar nichts, es ist ein Elektroauto. Ja. Na, das passt natürlich.
Genau, also wir fahren jetzt einmal von der Mitte der Insel zum Parkplatz in der Oase, dass wir nicht ganz so weit laufen müssen. die nächste Möglichkeit, um zur anderen Seite der Rohre zu kommen.
Das heißt, wir fahren jetzt zum zweiten Teil der Baustelle.
Genau, wenn man jetzt auch genau guckt, wir fahren jetzt gerade über Netzanbindungssysteme drüber, weil unter dieser Straße liegen 5 Kabelsysteme von uns drunter. Die Systeme Alpha Ventus, Borwin 1, Borwin 2, Dolwin 1 und Dolwin 2 sind hier genau unter dieser Straße drunter. Diese Straße hat Tennet nämlich mal gebaut.
Wir sind jetzt nicht wirklich weit gefahren, auf einem großen Parkplatz angekommen. Steigen wir mal aus. Wir laufen jetzt an so einem Strandlokal und einem kleinen Spielplatz vorbei über die Dünen. Und man sieht Strandkörbe in einer Reihe stehen auf einem breiten, hellen Sandstrand und dahinter aber schon einen großen Bagger und Trecker und Baustelle. Also es ist schon ein ziemlicher Kontrast auf so einer Ferieninsel, ne? Gibt es auch viel Geschimpfe, wenn sie sagen, was sie da tun? Oder haben die Leute in der Mehrzahl Verständnis dafür, dass der Windstrom an Land gebracht werden muss?
Also ich habe bisher eigentlich kein wirkliches Geschimpfe erlebt, sondern eigentlich immer nur mehr Interesse, wirklich, was da passiert. Gerade jetzt in der letzten Zeit ist es, glaube ich, ich würde fast sagen, bei jedem Jahr am Ende irgendwo verständlich geworden, dass es notwendig ist, dass wir in der Energieversorgung was ändern. Da gibt es, glaube ich, wirklich überwiegend eigentlich nur noch großes Verständnis dafür, dass dann auch dafür Baumaßnahmen notwendig sind.
Weil jetzt jedem klar geworden ist, welche Ausmaße der Klimawandel hat, oder spielen da auch schon die Energiepreise und der Krieg in der Ukraine eine Rolle?
Ich glaube, letzteres ist fast der entscheidendere Faktor. Der Klimawandel ist, glaube ich, etwas, was man im Moment noch nicht an der eigenen Haut spürt und in seinem eigenen Umfeld noch nicht wirklich die großen Änderungen sieht. Man sieht nicht exakt, ist im Durchschnitt 1 Grad wärmer, deswegen habe ich mehr Stürme. Ich glaube, es ist sehr schwer, diese Schlüsse zu ziehen. Da muss man sehr tief schon in der Materie drin sein. Und wenn man aber natürlich an die Tankstelle fährt und sieht, man bezahlt jetzt 2,20 Euro pro Liter Benzin oder man hat Gaspreise, die durch die Decke gehen für die Heizung zu Hause, da merkt jeder, dass passiert irgendwas, ne, und beschäftigt sich damit. Und ich glaube, das geht jedem von uns persönlich ja auch so, dass man merkt, man will da was tun, man ändert was. Und dafür ist natürlich Energiewende, Offshore-Winderzeugung ein Riesenfaktor, der dazu beiträgt. Und dafür ist dann, wie gesagt, auch das Verständnis da, dass es dazu Beeinträchtigungen gibt und dass man dann auch mal eine Baustelle hat.
Moin, darf ich Sie auch mal kurz was fragen? Sie sehen aus, als wären Sie ein Einheimischer.
Nein. Ich komme aus dem Rheinland.
Nein, tatsächlich. Ja. Sie sehen aus wie der typische Nordsee-Seebär.
Ja, ungefähr.
Wie finden Sie das denn hier, dieses, ne, Kabel, Schiff, Stromerzeugung?
Ist von der Technik her interessant. Ja, dass es gemacht werden muss, das ist für mich halbwegs klar. Es muss im Sommer gemacht werden, weil im Winter geht es den Stürmen her nicht. Und Strom wollen sie alle aus der Steckdose haben. Aber viele sagen, ja, aber nicht dann, wenn ich da bin. Aber es muss gemacht werden. Ist ja nicht die erste Leitung, die verlegt wird, ob die dritte oder vierte mittlerweile. Und die Windparks sind da, der Strom muss an Land. Es muss gemacht werden, wie ich mal sage.
Ganz herzlichen Dank.
Ja, bitteschön.
Schönen Urlaub noch, ne?
Danke.
Wenn wir jetzt ein bisschen weiterlaufen, dann sieht man jetzt hier um die Ecke rum dann das große Kabelinstallationsschiff, was da steht.
Oh ja, schwimmt draußen, hat einen riesen Bagger auf sich.
Das ist ein Schiff, was trocken fallen kann.
Wie heißt es?
Giant 7 ist das.
Giant 7, der Riese Nummer 7.
Das Kabel ist jetzt verlegt. Es wird jetzt gerade noch der schwimmende Teil ausgerichtet, sodass der dann halt auch auf den Meeresboden abgelassen werden kann. Und wenn das dann passiert ist, dann kann das Kabelverlegeschiff Richtung Windpark weiter rausfahren und das Kabel von hier verlegen.
Das ist eben jenes Kabel, was wir eben haben rauskommen sehen.
Genau. Das ist letztendlich jetzt so die kleine Verbindungsstelle, die uns noch gefehlt hat.
Die Bauarbeiten werden sich trotzdem noch hinziehen. Das liegt auch daran, dass dieser Teil Norderneis zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer gehört. Die Baugenehmigungen richten sich nach der Ankunft der Zugvögel im Frühjahr und der Brutzeiten der einheimischen Arten. Unmittelbar neben der Stromtrassenbaustelle von Tennet liegt ein Campingplatz. Dessen Betreiberin, die ungenannt bleiben möchte, sieht das Projekt kritisch.
Weil wir unsere Gäste mit dem Zelt, wenn die morgens um 7 Uhr anfangen, mit den LKWs rückwärts zu fahren und das Gepiepe dann immer, ne, und der ganze Verkehr, der da täglich hingeht mit schweren LKWs und sowas alles, und das geht ja jetzt schon über Jahre und es soll noch bis 2030 weiterlaufen und immer in der Hauptsaison, wo wir alle unsere Gäste haben, alle Anwohner hier am Leuchtturm, die haben ja alle Gäste und dann fahren die dann mit ihren Tieflader-LKWs vorbei und mit den LKW-Treckern und was nicht alles hier rumfährt. Und dass wir das alle so schön finden, dass hier jetzt tausende Windräder da draußen stehen, wo die Leute wegen der Natur kommen, ist für alle auch nicht unbedingt so toll. Ne? Aber
jetzt sagen ja viele, es muss sein, wir brauchen grünen Strom. Wie ist denn die Stimmung hier unter den Insulanern am Leuchtturm? Sieht man das auch ein, aber bitte in der Hauptsaison nicht? Oder sagt man, man kann den Strom auch anders produzieren? Es muss nicht mitten in einem Naturschutzgebiet, in einem Feriengebiet hier die große Strominfrastruktur gebaut werden?
Ja, ich meine, dass wir grünen Strom brauchen, das bezweifelt ja auch keiner. Und ich weiß auch, es gibt keine super speziellen Lösungen. Aber dass man eben wegen den Tieren lieber die Menschen dann damit quält den ganzen Sommer, ist für uns alle nicht verständlich. Und auch die ganzen Kosten, das kann überhaupt gar keiner mehr relativieren, weil wenn die in einem durcharbeiten könnten, dann wäre das vielleicht in 2-3 Jahren erledigt. So machen die das jetzt 20 Jahre lang und kann immer alles wieder hier hin. Das muss alles wieder abgeholt werden. Diese ganzen Milliarden, die kann der ganze Ökostrom niemals wieder reinholen. Ja, und das ist eine Sache, die versteht bei uns wirklich kein Mensch.
Vanja und ich sind vom Strand noch in den Ort gefahren und warten jetzt vor dem Rathaus auf Bürgermeister Frank Ulrichs und Norderneys Kurdirektor Wilhelm Loth. Wir wollen von Ihnen wissen, welche Erfahrungen Sie bisher mit dem Leitungsbau gemacht haben. Immerhin wird hier seit 20 Jahren für den Offshore-Strom gebaut. Aber ich weiß eben auch aus vielen Gesprächen mit Bürgermeistern an der Küste, dass der Leitungsbau nicht sehr beliebt ist. Es ist zwar allen klar, dass mit dem Ausbau der Offshore-Energie auch sehr viel mehr Leitungen durch Meer und Küste gelegt werden müssen, aber man fürchtet sich vor den Folgen für die Natur und vor allem auch für den Tourismus.
Auch damals war es schon so, dass diese Prozesse von großen Unbehagen, Ängsten und Risiken begleitet waren, weil man nicht genau wusste, was hat das eigentlich für Auswirkungen, wenn hier solche Trassen gelegt werden, bleiben die Urlauber plötzlich weg, wir werden so ein kleiner Industriestandort, gibt es technische Auswirkungen, strahlen diese Leitungen vielleicht, haben wir nachher Nebelbildung über diesen Leerrohrbauwerk und so weiter. Das sind alles Dinge, die nie eingetreten sind tatsächlich. Und mittlerweile sind das sehr routinierte Maßnahmen auf der Insel.
Bei den Urlaubern kommen diese Baustellen allerdings nicht immer gut an, berichtet Kurdirektor Loth.
Wir sind ja jetzt im ersten Jahr auch mit den steigenden Energiekosten. Und ich selber bin gespannt, wie das jetzt im Sommer ablaufen wird. Und ich glaube, dass wir es, was Beschwerden betrifft, in diesem Jahr noch deutlich ruhiger haben werden als ohnehin schon über die letzten Jahre. Beschwert wird sich immer über alles irgendwo an irgendeiner Stelle. Das sind wir gewohnt und da können wir auch gut mit umgehen.
Die nächste Insel haben die Leitungsbauer übrigens schon im Visier. Es ist Norderneys Nachbarinsel Baltrum, die kleinste der ostfriesischen Inseln. In der Nordsee vor dem kleinen Küstenörtchen Hooksiel wird kräftig gearbeitet. Ein langer Industrieanleger für Schiffe wird gerade fit gemacht für eines der neuen deutschen Energiegroßprojekte. Hier soll noch in diesem Winter ein schwimmendes LNG-Terminal festmachen und gleich in Betrieb gehen. Heißt, hier wird demnächst verflüssigtes Erdgas per Schiff angeliefert, in seinen Gaszustand zurückversetzt und anschließend in das deutsche Gasnetz eingespeist. Bis zu 7,5 Milliarden Kubikmeter sollen über dieses Terminal pro Jahr ins Land geholt werden. Das entspricht etwa 8,5% des aktuellen deutschen Gasbedarfs pro Jahr. So jedenfalls rechnet es der Energiekonzern Uniper um, der das Terminal betreiben wird. Deutschland will möglichst schnell unabhängig werden von russischem Gas. Da setzt die Politik auch weiter auf fossile Energien. In diesem Fall auf den Import von Erdgas aus anderen Regionen, zum Beispiel aus den USA. Weil es aber dorthin keine Pipeline-Verbindung gibt, muss das Gas per Schiff kommen. Und das geht nur, wenn man es vorher verdichtet und verflüssigt. Deutschland hat bisher keine eigene Möglichkeit, LNG zu importieren. Jetzt aber soll es im Hauruck-Verfahren gehen. Der Startschuss ist noch keine 3 Monate her. Anfang Mai versammelt sich im Hochsieler Hafen ein Großaufgebot aus Politik, Wirtschaft und Presse, wie es das kleine Küstenörtchen noch nicht erlebt hat. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sind bei den ersten Arbeiten zur Vorbereitung für das schwimmende Terminal auch dabei. Mit einem Ausflugsschiff geht es 1 Kilometer aus dem Hafen raus zum Schiffsanleger, wo die Rammarbeiten starten. Zurück im Hafen bleibt Zeit für ein Gespräch mit Klaus-Dieter Maubach, Vorstandschef beim Energieunternehmen Uniper. Das ist jener Konzern, den die Bundesregierung mit 1 Milliardenpaket unterstützt und bei dem Deutschland mit 30% einsteigt. Uniper wird auch Teile der Anbindung an das Gasnetz bauen. Das geht ja in einem Wahnsinnstempo voran. Haben Sie
absolut
sowas schon mal erlebt?
Absolut. Nein, das ist großartig. Ich meine, ich finde, Minister Lies hat da ein schönes Wort geprägt mit Deutschlandgeschwindigkeit. Ich wünsche mir, dass das nicht nur bei LNG-Terminals so funktioniert. Es ist super, dass es das so funktioniert. Vielleicht schaffen wir es ja auch, diese Deutschlandgeschwindigkeit auf andere Dinge auszudehnen.
Auf den Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel fordert Claudia Kempfert. Die Wirtschaftswissenschaftlerin leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und wir erreichen sie am Telefon.
Also grundsätzlich finde ich es super, eine neue Deutschlandgeschwindigkeit zu haben und würde mir das wünschen bei allen Projekten, die im Moment in der Schublade liegen für Windenergie, für Solarenergie, für Biomasse und alle anderen erneuerbaren Energien, aber nicht für fossile Energien. Und das ist ja doch sehr auffällig, gerade vor dem Hintergrund, dass man über 40 Jahre, auch gerade in Norddeutschland, auch in Wilhelmshaven, über Flüssiggasterminals debattiert und dort Pläne hin und her geworfen hat und auf einmal nicht in 40 Jahren, sondern in 4 Monaten sowas möglich ist, wundert man sich schon sehr. Also ich freue mich über jedes entschlacktes Verfahren, aber ich würde mir wünschen, diese Geschwindigkeit würde man auch an den richtigen Stellen adressieren, nämlich beim Ausbau der erneuerbaren Energien.
Denn Flüssiggas, oft mit der umweltschädlichen Fracking-Methode gewonnen, sei nicht nur völlig überteuert, sondern vor allem klimaschädlich, betont Kempfert.
Für den Übergang ist es verständlich, dass man es nutzte. Noch besser wäre, man bräuchte sie nicht, weil man noch mehr erneuerbare Energien ausbaut, aber weil Russland jetzt ja sehr schnell den Gashahn zudreht und wir eben den Preis der vergangenen verschleppten Energiewende zahlen müssen, der verfehlten Energiepolitik der letzten 15 Jahre, muss es leider sein.
Umweltschützer sehen das ähnlich. Etwa 1 Woche nach dem Startschuss der Bauarbeiten vor Hochsiel protestieren sie im nahen Wilhelmshaven gegen das eben noch beklatschte LNG-Terminal. In einem Park am Stadtrand bauen mehrere Umweltschutzverbände ein Klimacamp auf. Es gibt Vorträge, Demos und viele Infostände. Rainer Büscher vom Bund für Umwelt und Naturschutz hat das alles hier mitorganisiert.
Wir möchten gar kein LNG und wir möchten auch gar keine LNG-Terminals. Auch die schwimmenden, auch kein festes. Und das gilt nicht nur für Wilhelmshaven, das gilt auch für ganz Deutschland. Wir haben in Europa 36 Terminals, die nicht ausgelastet sind. Wir haben noch nicht mal die Tankerflotte, um so viel LNG herzukriegen, weil der ostasiatische Markt sehr viel LNG schluckt. Und es ist klimaschädlicher, als wenn wir Kohle verbrennen.
Die deutsche Umwelthilfe hat rechtliche Schritte gegen das LNG-Terminal vor Wilhelmshaven eingeleitet und einen sofortigen Baustopp gefordert. Wegen einer ihrer Meinung nach drohenden Zerstörung eines Unterwasserbiotops und der Gefahr für Schweinswale wegen Baulärms. Große Aussicht auf Erfolg hat das nicht. Der Bundestag hat in Windeseile ein Gesetz verabschiedet, das den Bau von LNG-Terminals beschleunigt. Der vorzeitige Baubeginn für das schwimmende Terminal in Wilhelmshaven ist mittlerweile auch genehmigt. Und auch die Standorte für 3 weitere schwimmende Terminals sind schon klar. Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Stade in Niedersachsen und Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Und in Wilhelmshaven liegen auch jetzt schon die ersten Rohre für die ebenfalls noch zu bauende Leitung bereit, mit der das Gas dann auch in das deutsche Netz eingespeist werden kann. Nur knapp 30 Kilometer von Wilhelmshaven entfernt und etwas landeinwärts liegt das größte Kavernenfeld Nordwesteuropas. Im ostfriesischen Ezel werden in 75 riesigen Hohlräumen unter Tage Erdöl und Erdgas gespeichert. Das macht die Firma Storag Ezel. Es ist ein Bergbauunternehmen und hat die Kavernen mit Seewasser in 1000 Metern Tiefe in einem Salzstock ausgespült. Die riesigen Hohlräume werden an Energieunternehmen vermietet. Auch hier in Ezel hat der Krieg in der Ukraine dafür gesorgt, dass das Thema Versorgungssicherheit und Speicherung von Energiereserven in den Fokus gerückt ist. Die Infobox der Firma stößt auf großes Interesse auch bei Anwohnern.
Ich glaube, da kommt gerade Kundschaft. Moin, kommen Sie ruhig rein.
Moin. Kundschaft, ich habe. Grüße Sie. Wir sind ja gerade ein bisschen beschäftigt, aber wie kann ich helfen?
Wir wollten einfach nur mal gucken, was hier in der Infobox so los ist.
Oh, das ist schön.
Ich wohne hier in der Nähe.
Ach so,
und
schön.
In Schordens.
Ja, wir haben ja gerade Deutschlandfunk da, deswegen passt es gerade nicht so gut, aber ich gebe Ihnen gleich mal meine Karte.
Das wir sind Vanja Budde und Imke Oltmanns vom Deutschlandfunk.
Ja.
Und Sie interessieren sich jetzt neuerdings für die Bevorratung?
Nein, wir interessieren uns eigentlich mehr für den technischen Teil der ganzen Angelegenheit.
Ja, und wir haben natürlich gehört, dass jetzt hier eventuell die große Bevorratung sein soll und mehr oder weniger das Nord Stream 2 Ersatz. Ne?
Wie finden Sie das denn? Beruhigend oder?
Ja, beruhigend auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite natürlich nicht so beruhigend, weil das wird alles teurer werden letztendlich. Ne? Also davon müssen wir wohl ausgehen. Ja. Aber ich denke mal, das ist notwendig. Ne?
Ja.
Wir sind mitten im größten Kavernenfeld Nordwesteuropas, in der Infobox der Storag Ezel. Die Firma vermietet ihre Kavernen an Energieunternehmen, im Prinzip wie Abteile in einer Lagerhalle, nur sind die Kavernen sehr viel größer. Ein solcher Hohlraum umfasst 600.000 Kubikmeter. Der Kölner Dom würde locker hineinpassen, sagt Geschäftsführer Boris Richter, ebenso der Eiffelturm.
Da passt in eine Kaverne ein LNG-Tanker rein. Das so als Größenordnung. Und davon können eben 100.000 Haushalte in Deutschland mit Erdgas versorgt werden, ein Jahr lang. Und das ist so die Größenordnung. Und davon haben wir eben 75.
Jede Menge Platz für die Energieträger Öl und Gas also. Zumal die Storag Genehmigungen für 2 Dutzend weitere Kavernen hat. Ob man künftig auch Wasserstoff in den Kavernen einlagern kann, das wird gerade erforscht, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns zukünftig breiter aufstellen und dass wir uns nicht nur von einer Quelle abhängig machen. Und deswegen ist die Energiewende auch so wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir ein deutlich diversifizierteres Portfolio haben, dass wir eben neben Öl und Gas, Wasserstoff und auch Strom haben. Und das Öl und Gas, was wir noch brauchen und den Wasserstoff, den wir brauchen werden, eben nicht nur aus einer Quelle bekommen. Und das können wir nur tun, wenn wir hier eben auch die Möglichkeit haben, zwischenzuspeichern. Und deswegen werden im Rahmen der Energiewende Speicher noch wichtiger werden.
Draußen in der Kavernenanlage wird gerade Erdgas in die Hohlräume geleitet. Dass die Vorräte aufgefüllt werden, ist im Sommer normal. Aber das Thema Speicherung und Vorratshaltung hat wegen des Krieges in der Ukraine auch eine neue Dringlichkeit erfahren.
Also ich glaube, Versorgungssicherheit kann man vergleichen mit einer Lebensversicherung oder vielleicht auch mit der Bundeswehr. Und man beklagt sich darüber, dass das Geld kostet. Aber wenn man sie braucht, dann ist man sehr froh, dass man sie hat. Und deswegen, dieses Bewusstsein ist, glaube ich, gewachsen in den letzten Monaten. Und es ist sehr, sehr traurig, dass wir solche Ereignisse brauchen, wie diesen schrecklichen Angriffskrieg, den wir in der Ukraine sehen. Aber wir haben eine Aufmerksamkeit, die wir in der Vergangenheit nicht hatten, als Kavernenbetreiber oder Speicherbetreiber. Und das hat sich geändert.
Thank you.
So, Imke, erzähl mal, du hast ja diesen Termin hier organisiert. Wo sind wir und wo gehen wir hin und warum überhaupt?
Wir sind auf dem Weg zum ehemaligen Steinkohlekraftwerk von Uniper. Das ist hier am Rande von Wilhelmshaven. Also das ist ja, der Deich ist ja quasi 10 Meter von uns dahinter, das Meer.
Ja, da kommt das jetzt hinter da den Bäumen hervor.
Genau,
ein großer Klotz. Gebäude. Ja.
Aber total still, hörst du ja, hier ist nichts mehr los, Parkplatz total leer.
Nur die Stromleitungen brummen sanft vor sich hin.
Genau. Nee, das ist stillgelegt worden. Also im Zuge des Kohleausstiegs ist dieses Steinkohlekraftwerk schon vom Netz gegangen. Sollte auch eigentlich zurückgebaut werden oder soll vielleicht auch noch. Aber das Unternehmen überlegt jetzt natürlich, was sie hiermit machen können. Und man ist auf diese Wasserstofflösung verfallen und versucht ja jetzt hier Wasserstoff zu produzieren und zu importieren. Also eben diese neue Energiequelle für sich zu erschließen. Statt Steinkohle. Und jetzt treffen wir hier Holger Kretz. Der ist zuständig bei Uniper für den Umbau, die Umgestaltung dieses ganzen Komplexes. Da vorne sehe ich auch schon jemanden kommen. Ne?
Also hier das Symbol der fossilen Vergangenheit auf dem Weg in die Zukunft.
So sieht's Wasserstoff. Aus. Genau. Ein Ort, an dem sonst Steinkohle war und an dem dann Wasserstoff sein soll. Gucken wir mal, ne, wie das gehen kann, ob das gehen kann und wie sie es machen wollen.
Ist ja riesig. Muss ja ganz schön geschlotet haben zu seiner aktiven Zeit.
Mit dem Aufzug geht es hoch in die 3. Etage. Dort erwarten uns Holger Kretz und Kraftwerksleiter Thomas Hohmann. Er ist hier in Wilhelmshaven für die Umsetzung der Zukunftspläne verantwortlich.
So, dann gehen wir mal in die großen, wie sagt man, Werkshallen, Kraftwerkshallen.
Ja, wir gehen jetzt ins Maschinenhaus. Dort steht die Turbine und der Generator und anschließend ins sogenannte Kesselhaus. Das ist also der Bereich, wo dann die Kohle verbrannt worden ist und der Dampf erzeugt worden ist für die Turbine.
Ich bin gespannt.
Im gigantischen Maschinenhaus erinnert Thomas Hohmann sich an den Tag, als sein Kraftwerk, eines der größten in Europa, stillgelegt wurde.
Das war eine bedrückende Atmosphäre, muss man echt sagen. Natürlich hängt an dem Kraftwerk hier irgendwie so ein bisschen meine Seele, das kann man schon sagen. Aber dass der Kohleausstieg erforderlich ist, um eben auch im Sinne des Klimawandels hier etwas zu tun, das steht für mich außer Frage.
Das Kraftwerk wird ja nicht zurückgebaut, sondern soll ja eine neue Aufgabe und Funktion erfüllen. Was sind da die Pläne? Herr Kretz, vielleicht können Sie uns da Näheres darüber erzählen aus der Uniper-Zentrale in Düsseldorf. Sie sind quasi der das Schiff in die Zukunft steuern soll. Was ist der Plan hier an diesem Standort? Was hat Uniper hier vor?
Der Standort Wilhelmshaven, der war ja schon immer eine Energiedrehscheibe mit dem großen Kraftwerk. War immer aus dieser Region, wurde Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet. Und wir haben vor, das auch in Zukunft so zu machen, dass wir in der Region Wilhelmshaven Energie für die Zukunft bereitstellen. Und das Kohlekraftwerk ist jetzt vom Netz, das wird auch nicht wieder in den Betrieb gehen. Und wir wollen das Kraftwerk ersetzen durch eine Wasserstoffanlage. Und die Wasserstoffanlage soll aus zwei Teilen bestehen. Zum einen einen Wasserstoffproduzenten sozusagen. Also die Fachleute nennen das Elektrolyseure. Und in diesen Elektrolyseuren wird dann im Prinzip Wasser gespalten und da wird der Wasserstoff entstehen. Und der Wasserstoff, der kann dann eben verwendet werden in der chemischen Industrie und als neuer Energiebrennstoff der Zukunft sozusagen. Das soll hier in Wilhelmshaven entstehen. Und dann wollen wir einen sogenannten Importterminal hier entstehen lassen, um dann 2030 perspektivisch 10-15% des Wasserstoffbedarfs von ganz Deutschland hier aus Wilhelmshaven zu decken.
Was ist denn eigentlich das Tolle an Wasserstoff? Unsere Hörer sind ja nicht alle Chemiker, auch ich nicht. Warum sind alle völlig aus dem Häuschen und er muss sein und ist das Schlüsselelement für die Energiewende?
Na, Wasserstoff hat einen riesen Vorteil. Wasserstoff gibt es halt überall. Wasserstoff ist in Wasser und deshalb sehr, sehr frei verfügbar. Man muss Wasser nur spalten, dann hat man schon den Wasserstoff. Wasserstoff ist ein chemisches Produkt, was seit vielen, vielen Jahrzehnten in der Industrie auch verwendet wird. Insofern jetzt auch in der Hinsicht nichts Neues. Und Wasserstoff hat eben den Riesenvorteil, dass er auch bei schwierigen technischen Verfahren genutzt werden kann, zum Beispiel in der chemischen Industrie.
Man kann Sie also, sind ja ganz begeistert. Sind Sie Chemiker?
Ich bin auch Verfahrenstechniker, aber ich habe eben sozusagen auf Wasserstoff gelernt und deshalb...
Ein alter Bekannter.
Deshalb
ist jetzt das freuen Sie sich, dass er so eine glänzende Neuentdeckung...
Genau, das ist so und deshalb freue ich mich sehr, dass das mit dem Wasserstoff jetzt so richtig losgeht und der Wasserstoff jetzt uns auch in so ein Wasserstoffzeitalter reinbringt in Europa, mit dem man eben Sachen auch... Dekarbonisieren ist also ohne CO2 eine Gesellschaft gestalten kann, die sonst sehr, sehr schwierig zu dekarbonisieren ist. Also zum Beispiel Stromerzeugung können Sie heute mit Windkraft machen, das können Sie mit Solarenergie machen. Da gibt es viele Möglichkeiten, das ohne CO2 entstehen zu lassen, zu machen. In der Wärmeerzeugung, in der chemischen Industrie, in den Stahlwerken ist das total schwierig. Da braucht man eben den Wasserstoff und damit geht's.
Also die sagen, er ist das Schlüsselelement der deutschen Energiewende, haben recht.
Ich glaube, das ist das Schlüsselelement für die deutsche Energiewende. Ich glaube, eine Dekarbonisierung ohne Wasserstoff ist schlichtweg nicht möglich.
Bitte schön.
Jetzt betreten wir den Lastenaufzug. Oh, da hängt vertrauenserweckend ein Telefon aus den 80ern in zartbeige mit Spiralschnur. Oh. Jetzt fahren wir in den 17. Stock.
Ja, ob es der 17. ist, weiß ich nicht. Wir fahren jetzt auf 85 Meter Höhe. Das Kesselhaus ist knapp 100 Meter hoch. Von da aus müssen wir noch ein paar Stufen hoch.
Auf 85 Meter, ist das denn eine gute Idee? Imke, du wolltest das.
Das ist eine gute Idee, unbedingt. Doch, doch.
Also, jetzt sind wir oben. Ich mach mal die Tür auf. Wir müssen jetzt hier die Treppe noch ein bisschen nach oben gehen.
Jetzt muss ich mal auf dieses Laufgitter treten und unten, oh, ich guck nicht runter. Unter uns das Kesselhaus. So eine Metalltreppe rauf. Mal weiter rauf. Sind ja noch nicht hoch genug.
Ja. So, dann stößt man sich da den Kopf.
Unter einem Stahlträger durch, Kopf einziehen. Aber wir haben ja auch alle Helme auf. Jetzt windet's. Oh, schön.
Ja.
Die Nordsee. Was sehen wir? Herrliches Panorama.
Wir sehen hier die Jade, den Jadebusen. Wir sehen hier den Jade-Weserport. Sogar die Marine tut uns den Gefallen, heute ein Schiff vorbeizuschicken. Und ganz hinten ist die Einfahrt, das ist die Weser mit Bremerhaven, was wir dort sehen.
Und Ihr Wasserstoff, wo kommt der her?
Der Wasserstoff, der soll zum Teil hier auf dem Gelände passieren. Da gehen wir gleich noch kurz drauf. Also das sehen Sie direkt am Kraftwerksgelände. Da soll der produziert werden. Und das Importterminal für den Ammoniak und den Wasserstoff, der passiert dann eben an derselben Stelle wie das LNG-Terminal. Das heißt, da kann man dann die Infrastruktur von dem LNG dann für die zukünftige Wasserstoffwirtschaft dann auch nutzen.
Dann kriegen Sie den Wasserstoff in Gasform.
Und wir kriegen wir ja das Flüssiggas und schieben das dann sozusagen in die neue Gaspipeline. Und irgendwann, wenn der Wasserstoff dann hier soweit ist, dann soll der dann im Prinzip auch in eine Gaspipeline integriert werden. Genau. Wenn man Klimawandel ernst nimmt, dann muss man irgendwo starten. Und wir hören auch die Argumente mit der Braunkohle in Polen, mit der Kernenergie in Frankreich. Aber irgendwo müssen wir starten in Deutschland. Das haben wir getan. Und das ist deshalb...
Haben Sie Kinder, Herr Kretz?
Ich habe Kinder, ja.
Machen Sie auch für die, ne? Den Wasserstoff?
Das mache ich auch für die, ja. Das mache ich wirklich aus tiefster Überzeugung und auch für die Generation, die kommt, auch für meine Kinder, ja.
Thank you.
Die Suche nach der Energie in Krisenzeiten. Die Nordseeküste im Umbruch. Das war heute das Thema des Wochenendjournals. Am Mikrofon verabschieden sich Imke Oltmanns
und Vanja Budde.